Folge 3. Nächster Halt. Where's my campaign? Warum spricht mich niemand an?
In der letzten Folge haben wir geklärt, was Unionsbürgerinnen bei der Berlin-Wahl dürfen und was nicht.
Sie dürfen bei der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung mitentscheiden. Sie dürfen wählen. Sie dürfen, wenn sie volljährig sind und die weiteren Voraussetzungen erfüllen, auch selbst kandidieren.
Aber wir haben auch gesehen, das Wahlrecht allein reicht nicht. Ein Brief auf Deutsch, ein komplizierter Begriff wie Bezirksverordnetenversammlung und eine formale Wahlbenachrichtigung machen noch keine politische Teilhabe.
Denn die entscheidende Frage lautet nicht nur, wer darf wählen?
Sondern auch, wer wird erreicht? Wer fühlt sich angesprochen? Wer versteht, dass er oder sie gemeint ist? Und wer macht sich überhaupt die Mühe, diesen gedachten 13. Bezirk politisch abzuholen?
Darum geht es in dieser dritten Folge. Sie heißt, wo ist meine Kampagne oder where is my campaign?
Wir schauen auf Parteien, Wahlkampfstände, mehrsprachige Materialien, fragen eine Europabeauftragte und Vertreterinnen von Communities, Vereinen und stellen die Frage, warum eine Wahlaufforderung nicht dasselbe ist wie aktive Ansprache.
Man kann sagen, alle Wahlberechtigten sind eingeladen. Die Wahl findet statt. Die Informationen stehen irgendwo. Wer wählen möchte, kann sich informieren.
Das klingt formal ja auch alles richtig, aber politisch ist es doch zu wenig.
Denn gerade beim 13. Bezirk haben wir es mit sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten zu tun. Manche Menschen leben seit Jahrzehnten in Berlin, andere sind erst seit kurzem hier. Manche sprechen sehr gut Deutsch, andere nicht. Manche wissen genau, was die BVV ist, andere haben noch nie davon gehört.
Und manche laufen im Wahlkampf einfach am Stand vorbei und sagen, ich darf ja sowieso nicht wählen.
Und genau da entscheidet sich die politische Ansprache in wenigen Sekunden. Hält jemand die Person auf? Fragt jemand nach? Erklärt jemand das Wahlrecht oder lässt man sie einfach weitergehen?
Heiko Manz hat das im Gespräch sehr konkret beschrieben. Er ist einer der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Europa der Grünen in Berlin. Seine Perspektive ist parteipolitisch, aber die Szene gilt im Grunde für alle Parteien.
Ich erlebe das sehr oft, dass je nachdem auch, wo ich in Berlin stehe, wo ich meinen Wahlkampfstand habe, dass Leute vorbeilaufen und dann sagen, ach, ich darf eh nicht wählen. Also das sagen sie dann entweder auf Deutsch oder Englisch, ne? Je nachdem. Und dann, das ging mir auch am Anfang auch so, dann wusste ich gar nicht, ja, was soll ich denn sagen? Das heißt, wir müssen unsere Leute an den Wahlständen so schulen, dass sie so reagieren, dass sie erstmal sagen, halt, stopp. Erstmal ihn fragen oder die Person, die vorbeiläuft, wer bist du, woher kommst du? Und die Person darüber aufklären, ob sie denn wahlberechtigt ist. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Schritt, dass sowohl die Leute, die an den Ständen sind, es wissen, wer darf eigentlich wählen, wer ist wahlberechtigt, um dann auch natürlich die Person, die vorbeiläuft, abzuholen und sagen zu können und auch sofort irgendwo hinzuführen oder hinzuleiten, ja, du darfst wählen, so kannst du wählen, das musst du beachten und so funktioniert es. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Weg, ganz praktisch vor Ort an den Ständen.
Das ist eine kleine Szene, aber sie zeigt das ganze Problem.
Politische Ansprache bedeutet nicht nur, ein Plakat aufzuhängen oder einen Flyer zu verteilen. Sie bedeutet, im richtigen Moment das richtige Gespräch zu führen.
Und dafür müssen auch diejenigen, die Wahlkampf machen, selbst wissen, wer wählen darf.
Wenn Menschen nicht wissen, dass sie wählen dürfen, stellt sich sofort die nächste Frage. Wer muss ihnen das eigentlich sagen?
Die Wahlämter sorgen dafür, dass die Wahl funktioniert. Sie organisieren Wahllokale, Stimmzettel, Briefwahl, Wahlhelfende und die Auszählung. Das ist die Grundlage dafür, dass am Wahltag alles rechtlich sauber läuft.
Aber politische Ansprache ist mehr als die Wahlorganisation. Es geht nicht nur darum, dass Stimmzettel bereit liegen. Es geht darum, ob Menschen verstehen, dass diese Stimmzettel auch für sie gedacht sind.
Marc Albrecht aus dem Bezirkswahlamt Pankow beschreibt diesen Unterschied sehr klar.
Die große Herausforderung für uns als Bezirkswahlamt ist immer so den Spagat zu schaffen, was ist unsere Kernaufgabe. Primär ist unsere Kernaufgabe, die Wahl zu organisieren und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß abläuft. Eher weniger Demokratieförderung, Information und sowas. Kann sein, dass sich das zukünftig ein bisschen verschiebt. Wir haben ja erst seit ein paar Jahren jetzt dauerhafte Wahlämter, die sich also auch um solche Sachen kümmern können. Ich weiß, dass definitiv von Landesebene da informiert wird. Bei der Europawahl zum Beispiel wurden ja auch im Vorfeld alle EU-BürgerInnen angeschrieben mit der Info, dass sie wählen dürfen, mit dieser Unterscheidung, dass man sich entscheiden muss, ob im Heimatland oder eben hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ähnliche Sachen auch wieder geplant sind, jetzt vor der BVV-Wahl. Das ist aber wieder etwas, was dann, wenn dann zentral passiert, also vom Landeswahlleiter kommt. Wir als einzelner Bezirk müssen all unsere Kapazitäten dahin verschieben, dass wir die Wahl entsprechend organisieren können. Wir können das im Moment schwer leisten, zusätzlich zu informieren, weil es nicht unsere Kernaufgabe ist. Natürlich versuchen wir über unsere Kanäle, Social Media, Webseiten und so weiter, einfach einen allgemein breiten Wahlaufruf zu starten und hoffen, dass darüber auch viele EU-BürgerInnen das mitbekommen. Ich teile aber die Ansicht, dass da Luft nach oben ist.
Das ist ein wichtiger Punkt. Demokratieförderung beginnt nicht erst im Wahllokal.
Sie beginnt früher, dort, wo Menschen erfahren, ich darf mitentscheiden, meine Stimme zählt und ich weiß auch, wie ich sie abgeben kann.
Und das kann ein Wahlamt alleine nicht leisten. Dafür braucht es viele Akteure. Die Bezirke, die Europabeauftragten, Integrationsbüros, die unterschiedlichsten Parteien, Vereine, die Medien und natürlich auch die Community selbst.
Die eigentliche Herausforderung liegt also nicht nur in der Information. Sie liegt darin, die Informationen dort zu bringen, wo Menschen wirklich erreicht werden.
Und genau hier sitzt Katharina Niewiczau an. Wir haben sie schon einmal gehört. Sie ist die Berliner Beauftragte für Partizipation, Integration und Migration. Für sie ist die geringe Sichtbarkeit dieses Wahlrechts nicht einfach ein Kommunikationsproblem. Es ist auch eine demokratiestrukturelle Frage.
Es ist etwas, was wir so auch nicht auf uns beruhen lassen dürfen. Genau aus diesem Demokratieprinzip, auch gerade deshalb müssen wir, und da rufe ich alle staatlichen Institutionen auch da mit auf, müssen wir dieses Demokratiedefizit beseitigen. Das kann man unterschiedlich machen. Das kann man machen, indem man das sehr aktiv fördert und fördert, also finanziell untersetzt, Organisationen auch finanziell unterstützt, die sich genau um solche Informationsvermittlung kümmert. Wir haben solche tollen Institutionen wie die Landeszentrale für politische Bildung, die jetzt schon auch viel in dieser Richtung der Informationsvermittlung macht. Das könnte man auch intensivieren und stärken. Man könnte auch über den Landeswahlleiter, der da, glaube ich, auch offen ist, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit ihm, einfach mal einen Brief schreiben an alle Unionsbürgerinnen, persönlich. Ja, die Daten sind da. Man könnte ihnen einen Brief schreiben, der gemeinsam mit den Wahlunterlagen rausgeht, indem man sagt, geht wählen, das ist wichtig und so geht's. Also auch mal erklären, wie es geht. Wir könnten auch im digitalen Raum Informationen verstärkt dazu streuen. Also ich will damit sagen, es ist schon auch unsere Aufgabe, dieses Demokratiedefizit zu beseitigen und dazu gibt es Ideen.
Das wäre eine andere Logik. Nicht warten, bis Menschen selbst suchen, sondern die Informationen aktiv zu ihnen bringen.
Und zwar nicht nur als Pflichtinformation, sondern als klare Botschaft. Du bist gemeint. Dieses Wahlrecht gehört dir und so kannst du es nutzen.
Eine wichtige Rolle spielen dabei die Europabeauftragten in den einzelnen Bezirken. Sie sind keine Wahlämter und keine Parteizentralen, aber sie können Verbindungen herstellen.
In Pankow übernimmt diese Aufgabe Svenja Ahrens. Sie ist die bezirkliche Europabeauftragte und hält die Fäden der kommunalen Europabeziehungen zusammen. In der Praxis bedeutet das vor allem vernetzen, erklären und sichtbar machen.
Ich bin tatsächlich offiziell gesehen die Einzige, die für dieses Thema Europa zuständig ist. Aber es gibt natürlich viele andere Akteure, die auch zum Thema Europa arbeiten in meinem Bezirk. Das heißt, ich bin die koordinierende Stelle, die diese Themen halt zusammenbringt und ja, versucht auch die Leute irgendwie miteinander zu vernetzen. Für mich ist halt einfach wichtig, dass Europa etwas Greifbares ist und dass es halt auch im Alltag sichtbar wird. Das heißt, Teil davon ist Öffentlichkeitsarbeit, so wie jetzt auch einfach an einem Podcast teilzunehmen und darüber zu berichten, auch Ausstellungen zu organisieren. Ein anderer Teil ist natürlich auch zu sagen, okay, wo wirkt eigentlich Europa auch konkret im Bezirk? Und da ist ein ganz großes Thema natürlich jetzt auch Fördermittelmanagement. Ganz einfach, weil Kommunen deutschlandweit haben halt einfach Probleme, Geld in die Kassen zu bringen. Es gibt viele Sachen, die umgesetzt werden müssen. Gelder werden allerdings gestrichen. Und so guckt man halt jetzt auch in Pankow beispielsweise, wie kann man halt Projekte, die man jetzt umsetzen möchte, mit EU-Geldern umsetzen. Da ist allerdings manchmal so ein bisschen so eine Kluft zwischen dem, was gewollt wird und zwischen dem, was möglich ist, weil wie alle Fördergelder gibt es halt einfach ein politisches Programm auch dahinter. Und was halt wichtig ist, ist den Aspekt Europabeauftragte und Städtepartnerschaften halt auch zusammenzubringen. Das heißt, dass wir halt einfach gucken, dass wir ein Konsortium bilden mit verschiedenen anderen europäischen Partnerstädten. Und dann bilden wir daraus dann ein Projekt. Also als Europabeauftragte von allen Bezirken arbeiten wir gerade halt an einem ZERF-Projekt.
Europa im Bezirk sichtbar machen. Das klingt zunächst nach Verwaltung, aber dahinter steckt eine sehr konkrete Aufgabe.
Denn für viele Menschen ist Europa nicht Brüssel oder Straßburg. Europa ist der Austausch mit einer Partnerstadt, einem Schulprojekt, eine Förderung für ein lokales Vorhaben oder ein Gespräch im Nachbarschaftshaus.
Und genau an solchen Orten kann auch politische Teilhabe verständlicher werden. Nicht abstrakt, sondern nah am Alltag.
Wenn wir in die Kieze schauen, dann kann das sein, dass es im Stadtteilzentrum ist, im Verein, in den Elterncafés, in der Schule, in der örtlichen Bibliothek oder bei einer Veranstaltung eben im Kiez.
Und genau dort kann aus einer Information ein Gespräch werden und aus einem Gespräch vielleicht der erste Schritt zur Wahlurne.
Svenja Ahrens beschreibt ihren Bezirk Pankow, indem sie diese europäische Realität sehr unterschiedlich sichtbar macht. Mal hört man es auf der Straße, mal sieht man es erst, wenn man genauer hinschaut.
Ich meine, woran man am ersten denkt, ist natürlich der Prenzlauer Berg, weil man hier ganz viele verschiedene Sprachen hört. Pankow ist tatsächlich der einwohnerstärkste Bezirk in Berlin. Und in Pankow wohnen um die 84.000 Menschen, die halt keinen deutschen Pass haben. Und davon ist halt auch ein erheblicher Teil von Personen, die halt ich sage jetzt schon britisch, einen EU-Pass haben. Dazu gehören natürlich jetzt leider nicht mehr die Briten, was immer noch mein Herz zum Bluten bringt. Aber auf der einen Seite ist es halt so der Prenzlauer Berg, wo man sieht irgendwie die Leute auf den Straßen, die sprechen andere Sprachen. Das ist halt das, was irgendwie so direkt greifbar auch ist. Und auf der anderen Seite sind es halt auch viele Leute, die vielleicht nicht so auf dem ersten Blick greifbar sind. Vielleicht Leute, die eine zweite Migration halt durchlaufen haben, beispielsweise. Leute, die vielleicht aus Lateinamerika halt ursprünglich kamen, halt nach Berlin gezogen sind, einen spanischen Pass haben. Also es gibt unterschiedliche Personen, die halt dann einfach dann zu Europa dann zählen.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Der 13. Bezirk ist nicht einfach eine Gruppe, die man mit einer Botschaft erreicht.
Er ist verteilt über die ganze Stadt. Er lebt in unterschiedlichen Kiezen, spricht verschiedene Sprachen, hat unterschiedliche soziale Lagen und sehr unterschiedliche Wege nach Berlin.
Wer ihn erreichen will, muss diese Unterschiede ernst nehmen. Aber, lieber Manuel, natürlich kommen wir an den Parteien und Wählervereinigungen nicht vorbei. Sie stellen Listen auf, machen Wahlkampf und entscheiden mit, wer später in der BVV sitzt.
Richtig, Christoph. Wer Unionsbürgerinnen erreichen will, muss sich deshalb sehr praktische Fragen stellen. Wo leben diese Menschen? Welche Sprache sprechen sie? Welche Themen bewegen sie? Und über welche Kanäle sind sie überhaupt erreichbar?
Heiko Manz beschreibt dies exemplarisch. Seine Perspektive ist parteipolitisch gefärbt, aber die Aufgabe betrifft im Grunde genommen alle Parteien.
Das findet auf mehreren Ebenen statt. Das findet auf der operativen Stelle statt, also aus der Geschäftsstelle heraus. Das passiert durch unsere MandatsträgerInnen, also die gewählten Abgeordneten in unseren Parlamenten, sowohl auf Ebene des Abgeordnetenhauses, also auf Landesebene, aber auch auf Ebene der Bezirksverordnetenversammlung und natürlich auch die Basis und hier wir repräsentierend als die Landesarbeitsgemeinschaft, die sich mit den Themen beschäftigen. Und da passiert schon sehr viel aus bündnisgrüner Sicht. Zum einen aus operativer Stelle, dass die Landesgeschäftsstelle hier Infoflyer zur BVV-Wahl auf Englisch zur Verfügung stellt, mit einem QR-Code, der dann zu mehrsprachigen Websites führt. Vor allem natürlich auch in den vielen Sprachen, die auch die Stadt repräsentiert und die verschiedenen Communities. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, die größte Community hier in Berlin, das ist die polnische Community. Und ich glaube, dass wir da versuchen, diese Materialien in einer Mehrsprachigkeit darzustellen, um dann auch eine Hürde zu, ja, wie sagt man, eine gewisse,
bitte? Abzubauen.
Abzubauen, genau. Eine gewisse Barrierefreiheit zu senken, zu schaffen.
Mehrsprachige Informationen sind ein Anfang. Ein englischer Flyer hilft. Ein QR-Code zu weiteren Sprachen kann die Hürde senken.
Aber damit ist es nicht getan. Wer nicht weiß, dass er oder sie wählen darf, sucht vielleicht gar nicht erst nach solchen Informationen.
Darum reicht es nicht, Materialien bereitzustellen. Parteien müssen auch überlegen, wie dieses Material zu den Menschen kommt. Oder mit anderen Worten, wer Menschen erreichen will, muss dort sein, wo sie ohnehin schon sind.
Und damit sind wir bei den Communities.
Dieser Begriff Communities, der klingt erst einmal so ein bisschen strategisch, als würde man die Gruppe einfach identifizieren und adressieren und vielleicht auch mobilisieren können.
Aber so funktioniert politische Ansprache nicht. Communities sind keine Verteilerlisten, sie sind Vertrauensräume. Heiko Manz formuliert das sehr klar.
Communities spielen erstmal eine extrem wichtige Rolle, also vor allem Netzwerke, Vereine, Kulturzentren, Hochschulen, Konsulate, Expertgruppen. Und auch digitale Räume. Es ist wichtig, dass Communities nicht einfach Zielgruppen sind, sondern dass man wirklich langfristiges Vertrauen aufbaut. Und das schafft man auch, dass wenn eine Partei Listen hat oder auch natürlich Mitglieder, Basismitglieder, die diese Communities auch ernsthaft abbilden. Und ich finde, das gelingt uns sehr gut, jetzt auch mit Blick auf die Liste fürs Abgeordnetenhaus, wo wir Leute, Menschen aus der kroatischen Community, aus der polnischen, aus der griechischen, aus der bulgarischen Community wirklich repräsentieren und da auch eine Plattform geben.
Communities sind nicht einfach Zielgruppen. Das ist ein Satz, den man im Wahlkampf ernst nehmen muss.
Denn eine Zielgruppe kann man bewerben, eine Community muss man kennen und vor allem muss man ihr zuhören, denn sie haben ihre eigenen Sichtweisen auf unsere Stadt, Ideen aus ihrer Heimat und eine Meinung, die es lohnt, gehört zu werden.
Das heißt, nicht erst kurz vor der Wahl auftauchen, nicht nur übersetzen, was ohnehin schon beschlossen wurde, nicht nur sagen, eure Stimme ist wichtig.
Sondern vielmehr fragen, welche Themen sind für euch relevant? Welche Erfahrungen macht ihr mit der Verwaltung, mit der Wohnsituation, der Schule, Arbeit? Gibt es Anerkennung oder gibt es sogar Diskriminierung?
Und dann muss Politik auch damit umgehen können, dass Themen anders klingen, wenn sie aus einer anderen Lebensrealität heraus erzählt werden.
Heiko macht noch einen zweiten Punkt. Communities leben nicht gleichmäßig verteilt über die Stadt. Es macht einen Unterschied, ob man in Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Spandau-Pankow oder Neukölln Wahlkampf macht.
Was auch noch wichtig ist, diese Stadt zu verstehen und wo diese Communities leben. Denn das ist relativ ungleich. Jetzt wohne ich bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo die größte Community immer noch die polnische ist, aber direkt dicht gefolgt von der französischen, der aus Großbritannien ehemals auch, also immer noch natürlich ein europäisches Land, ehemals EU-Land, Auch die italienische ist sehr groß bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf. Wenn wir dann aber in die Randbezirke schauen, dann sieht die Realität anders aus. Dann sind dort, leben dort mehrheitlich Menschen aus den neueren EU-Mitgliedstaaten wie Bulgarien, Rumänien, Polen. Und die sind dann oft in den Bezirken wie Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Spandau, ne? Nur von der Statistik her gesehen. Und ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal bewusst werden, was dann die Lebensrealität vor Ort ist und von den Leuten und natürlich die Anforderungen auf die, an die verschiedenen Communities. Und ich glaube, das muss man sich als Partei bewusst sein und dann dort auch ein spezifisches Angebot machen für die Menschen vor Ort in ihren Kiezen und Nachbarschaften.
Und das verändert die Logik von Ansprache.
Dann geht es nicht nur darum, einen allgemeinen Wahlaufruf zu übersetzen, dann geht es darum, die Stadt zu kennen.
Welche Communities leben wo genau? Welche Erfahrungen bringen sie mit? Welche Vereine, Geschäfte, Schulen, Kulturorte oder digitalen Gruppen spielen eine Rolle?
Deshalb sind die 270.000 Unionsbürgerinnen auch kein einheitlicher Block. Er ist vielmehr ein vielschichtiges Geflecht von Menschen, so bunt wie Berlin, so vielfältig wie Europa, viele Punkte, viele Biografien, viele Orte und politische Ansprache muss dieses Geflecht erst einmal sehen.
Und es gibt auch eine finnische Gemeinde und das Finnlandzentrum hier in Kreuzberg, wo meine beiden Kinder in der Finnlandschule auch waren. Das war so eine Schule samstags. Irgendwann mal hatten sie keine Lust mehr, weil alle anderen nicht samstags zur Schule gegangen sind. Aber jahrelang waren meine Kinder da und haben sich mit anderen finnischen Kindern sich unterhalten, auseinandergesetzt und haben sozusagen diese zweite Perspektive sehr schnell auch eingenommen.
Solche Orte sind mehr als Kulturpflege. Sie können Ankommensräume sein, Räume, in denen Menschen Informationen teilen, Unterstützung finden und vielleicht überhaupt erst erfahren, dass politische Beteiligung ja möglich ist.
Katharina Niewiczau, die Berliner Beauftragte für Partizipation, Integration und Migration, erinnert daran, dass politische Teilhabe nicht im luftleeren Raum entsteht.
Wer neu ankommt, sucht zuerst eine Wohnung, Arbeit, Kita-Platz, Beratung, Sprache und Sicherheit. Erst wenn der Alltag einigermaßen trägt, entsteht oft Raum und Zeit für Engagement.
Politische Ansprache muss deshalb an diese Wirklichkeit anschließen. Ein abstrakter Wahlaufruf erreicht Menschen weniger, wenn gerade der Arbeitsvertrag unsicher ist, der Kita-Platz fehlt oder ein Abschluss nicht anerkannt wird.
Wenn wir über politische Teilhabe sprechen, sprechen wir immer von etwas, was man in dem Alltag auch unterbringen muss. Ich muss meinen Lebensunterhalt sichern, ich muss hier ankommen und ich kann mich in meiner freien Zeit engagieren. Aber diese freie Zeit muss ich erstmal haben. Das heißt, alles andere muss ich irgendwie drumherum organisieren. Trotzdem gibt es viele tolle Organisationen, die sich genau um diese Zielgruppe kümmern, die gut ein Auge drauf haben, dass Arbeitsausbeutung tatsächlich nicht passiert oder dem nachgegangen wird, die Menschen auch beraten in dieser Hinsicht. Und es gibt auch viele Menschen, die oder viele Organisationen, die diesen Teilhabeaspekt stärken, die sagen, engagiert euch, ihr seid schon so lange hier, erhebt eure Stimmen. Und, vielleicht kommen Sie ja gleich drauf, ihr habt sogar Wahlrecht, ihr könnt hier wählen, für eure Angelegenheiten einstehen.
Das macht die Ansprache anspruchsvoller, aber auch konkreter.
Dann heißt die Botschaft nicht nur, geht wählen, sondern deine Stimme hat mit deinem Alltag zu tun.
Mit Bibliotheken, Jugendfreizeiteinrichtungen, Grünflächen, Verkehr, Nachbarschaft, sozialer Infrastruktur und dem Gefühl, im eigenen Bezirk ernst genommen zu werden.
Politische Teilhabe beginnt also nicht erst mit dem Kreuz auf dem Stimmzettel. Sie beginnt mit der Erfahrung, ich bin hier nicht nur anwesend, sondern ich gehöre dazu.
Und an dieser Stelle wird auch klar, warum Ansprache mehr sein muss als eine Kampagne. Sie muss zeigen, dass Menschen mit ihren Alltagsfragen überhaupt vorkommen.
Zwischen Verwaltung und Parteien steht die organisierte Zivilgesellschaft.
Das sind in unserem Fall Organisationen, die beraten, forschen, Kampagnen machen, Daten erheben, Aktivistinnen und Aktivisten unterstützen und politische Teilhabe einfordern.
Eine solche Organisation ist Citizens for Europe. Martin Wilhelm beschreibt Citizens for Europe als Organisation zwischen Aktivismus, Forschung und Beratung.
Citizens for Europe ist zunächst einmal eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation und mittlerweile auch ein Sozialunternehmen, Das heißt, wir agieren zwischen Aktivismus, zwischen Forschung und auch Beratung. Und wir haben zwei Bereiche in der Organisation. Zum einen ist ein Schwerpunkt Unterstützung von Aktivistinnen, die sich vor allem auf der lokalen Ebene für Menschenrechtsthemen einsetzen und Menschenrechte, insbesondere für Demokratie, Teilhabe und aber auch Antirassismus. Und der andere Bereich von Citizens for Europe ist Vielfalt entscheidet. Hier machen wir vor allem so angewandte Forschung zu den Themen Antidiskriminierung und Diversity und sind in größeren Organisationen dabei, quantitative Daten zu erheben zur Vielfalt in einer Organisation oder wer macht welche Diskriminierungserfahrungen in einer Organisation oder wie ist das Arbeitsklima für Diversität, um quasi eine quantitative Grundlage zu schaffen, damit Organisationen sich inklusiver aufstellen können.
Solche Organisationen können im Idealfall Brücken bauen.
Diese Brücke kann das Ankommen in der Stadt erleichtern, Kontakte zur Berliner Stadtgesellschaft herstellen und konkrete erste Schritte zur Teilhabe ermöglichen.
Aber Zivilgesellschaft kann nicht ersetzen, was Parteien und Verwaltungen selbst tun müssen. Sie kann Wissen bündeln, Impulse geben, Räume öffnen und Druck aufbauen, die Stimmen der 270.000 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wahrzunehmen. Die Verantwortung, Menschen politisch anzusprechen, bleibt aber breiter aufgestellt.
Martin Wilhelm beschreibt auch, was passiert, wenn Menschen dauerhaft erleben, dass sie im Alltag dazugehören, politisch aber nur begrenzt mitentscheiden können. Das erzeugt Frustration, aber es kann auch Engagement auslösen.
Also in Berlin war am bekanntesten das Projekt Wahlrecht für alle. Das war genau ein Hub, eine zivilgesellschaftliche Initiative, wo wir ein Akteur in einer großen Initiative waren, wo es darum ging, auf Berliner Ebene das Wahlrecht auszuweiten und Menschen zu erreichen, die halt keinen deutschen und keinen EU-Pass haben. Die Erfahrung, die wir erleben, ist natürlich auf der einen Seite große Frustration und auch Apathie und auf der anderen Seite aber auch Engagement. Das heißt, Berlinerin mit EU-Pass, aber eben keinem deutschen Pass oder auch gar kein EU-Pass, sind frustriert, weil sie ihre politischen Rechte, Grundrechte, weil denen verwehrt werden. Sie können nicht an Wahlen zum Abgeordnetenhaus teilnehmen, dadurch auch nicht indirekt mitbestimmen, wer eigentlich Bürgermeisterin wird in Berlin, aber auch nicht bei Volksentscheiden. Das war natürlich beim Volksentscheid zum Tempelhofer Feld ein Riesenthema, weil ein Großteil der Bevölkerung um das Tempelhofer Feld herum gar nicht mitentscheiden konnte, wie die Bebauung, ob die da stattfinden soll oder nicht. Oder aktuell zum Volksbegehren Berlin autofrei. Und natürlich für Menschen, die seit Jahrzehnten in Berlin leben, vielleicht auch in der mehreren Generation, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht, zu sagen, du kannst hier natürlich arbeiten, du kannst Steuern zahlen, du kannst dich politisch engagieren, in Sportvereinen engagieren. Aber wenn es um Mitbestimmung geht, wie im Land Berlin die Schule organisiert wird oder wie die Steuergelder ausgegeben werden, da wirst du nicht gefragt.
Das ist für diese Folge wichtig. Menschen nicht zu erreichen, heißt nicht nur, eine mögliche Stimme zu verlieren.
Es heißt auch, politische Erfahrung, Wissen, Kritik und Engagement zu verlieren.
Wenn Menschen nicht angesprochen werden, bleiben auch ihre Themen unsichtbar.
Und dann verändert sich nicht nur die Wahlbeteiligung, dann verändert sich auch, welche Probleme überhaupt auf die politische Tagesordnung kommen. Wenn man alles zusammennimmt, wird klar, aktive Ansprache besteht aus mehreren Schritten.
Erstens, Wissen. Wer Wahlkampf macht, berät oder informiert, muss sicher erklären können, wer bei der BVV wählen darf.
Zweitens, Sprache. Informationen müssen verständlich sein, nicht nur rechtlich korrekt, sondern wirklich zugänglich.
Drittens, Orte. Menschen werden nicht nur über Websites erreicht, sondern über Räume, in denen sie leben, arbeiten und sich vernetzen.
Viertens, Themen. Es geht nicht nur um Wahlrecht, sondern um das, was den Alltag im Bezirk wirklich prägt.
Fünftens, Repräsentation. Menschen achten auch darauf, ob sie selbst ihre Community oder ihre Lebensrealität in Parteien und auf Listen wiederfinden.
Und sechstens, Vertrauen. Das entsteht nicht in den letzten 2 Wochen vor der Wahl.
Hören wir noch einmal zum Schluss Heiko Manz. Der bringt das noch einmal treffend auf den Punkt.
Nicht vor der Wahl, nicht während der Wahl, nicht nach der Wahl, sondern grundsätzlich ein ernsthaftes Angebot machen an die verschiedenen Lebensrealitäten. Und damit hört es nicht auf, ne? Diese Projekte laufen weiter, diese Gespräche müssen weiterlaufen. Und das können wir auch nur dann schaffen, wenn wir da auch gut repräsentiert sind. weil nur so bekommt man dann auch etwas mit.
Das ist der Unterschied zwischen kurzfristiger Mobilisierung und langfristiger demokratischer Einbindung.
Kurzfristige Mobilisierung fragt, wie bekomme ich eine Stimme?
Demokratische Einbindung fragt, wie entsteht Zugehörigkeit? Und sie fragt auch, wer wird nicht nur im Wahlkampf angesprochen, sondern auch danach gehört?
In dieser Folge haben wir gesehen, politische Ansprache ist Arbeit. Sie braucht Wissen, Sprache, Orte, Themen, Repräsentation und vor allem Vertrauen.
Sie wird glaubwürdig, wenn Menschen nicht nur als Wählerinnen angesprochen werden, sondern als Teil dieser Stadtgesellschaft.
Wenn Parteien an Wahlkampfstellen nachfragen, wenn Informationen verständlicher werden, wenn Europabeauftragte vernetzen, wenn Vereine und Communities als Vertrauensräume ernst genommen werden.
Und wenn politische Akteure nicht nur sagen, ihr dürft wählen, sondern eure Erfahrungen und Perspektiven gehören wie selbstverständlich in die Bezirkspolitik hinein.
Svenja Ahrens hat am Ende unseres Gesprächs gesagt, warum das gerade auf Bezirksebene so wichtig ist.
Ich würde sagen, dass jede Stimme zählt, dass es sehr wichtig ist, wählen zu gehen und dass ich möchte, dass es mehr europäische Repräsentation bei uns in der BVV gibt. Also ich würde es mir tatsächlich wünschen, dass es mehr europäische Stimmen bei uns in Pankow auch gibt. Ich denke, dass Kommunalpolitik auch immer ein Gefühl des Ankommens in einem Land ist. Was ich halt auch einfach gemerkt habe, dadurch, dass ich selber in Pankow wohne, dass ich selber sehr viel mit öffentlichen Strukturen arbeite, ich fühle mich hier halt einfach sehr zu Hause. Ich weiß, wo das nächste Stadtteilzentrum ist. Ich weiß, was die da für ein Programm haben, wo ich mit meinen Kindern hingehen kann. Ich fühle mich in der Kita angekommen, weil ich halt einfach weiß, wer dafür zuständig ist. Also ich fühle mich hier ganz anders verankert und ganz anders zu Hause, weil ich halt einfach weiß, wie die Strukturen funktionieren und was halt auch meine Möglichkeiten sind, meine Gestaltungsmöglichkeiten. Und deswegen denke ich, dass es für jede Person, die halt hier im Bezirk wohnt, wichtig ist, auch wählen zu gehen. Und insbesondere für Leute, die dann halt aus einem anderen EU-Land kommen.
Und damit sind wir bei der nächsten Frage.
Denn wenn Ansprache ernst gemeint ist, dann geht es nicht nur darum, wer wählen geht.
Sondern auch darum, wer auf den Listen steht. Wer in den Parteien vorkommt, wer in der BVV spricht und wer welche Themen setzt.
Folge 4, die nächste Folge, heißt deshalb, wer sitzt mit am Tisch?
Und dann sprechen wir über Kandidaturen, migrantische Wählergemeinschaften, Repräsentation und die Frage, ob die Parteien den 13. Bezirk wirklich abbilden können.
Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder in unsere S-Bahn durch Berlin mit einsteigt.
Danke, dass ihr wieder an Bord wart und mit uns den 13. Bezirk ein Stückchen mehr erkundet habt.
So ist es und ein besonderer Dank gilt der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Sie hat die Produktion dieser Staffel erst ermöglicht. Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung ist eine staatliche, überparteiliche Bildungseinrichtung. Ihre Angebote zu Demokratieförderung, politischer Teilhabe und politischer Bildung richten sich an alle Berlinerinnen und Berliner. Sie ermuntert dazu, die eigenen Interessen aktiv in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen. Bis zur nächsten Station oder Folge.
Macht es gut. Tschüss.